Einen wunderschönen guten Tag, verehrte Zuhörer und Zuhörerinnen da draußen und willkommen zu einer weiteren Episode von Let's Talk Guitar, dem deutschsprachigen Podcast über die wunderbare Welt der Gitarre und der Musik. Heute sind wieder das Power-Duo des Gitarrespiels am Start, des Gitarren-Podcasts am Start. Das bin zum einen ich, der Justin Hombach, und mein verehrter Kollege, der
Fabian Ratzak, ist mit dabei.
Genau. Aber wir sind nicht nur im Duo unterwegs, heute ein kleines Trio mal wieder. Wir haben einen Gast bei uns. Dem einen oder anderen ist er in der Gitarrenszene eventuell ein Name, vor allem die Band, in der er spielt. Und zwar haben wir heute den lieben Jan Zerfeld von Panzerballett da. Grüße dich, Jan.
Hallo Justin, hallo Fabian.
Hallo.
Hi, schön, dass du da bist.
Freut mich sehr.
Freut uns auch sehr, Jan Zerfeld von Panzerballett. Genau, würde ich ganz gerne eine kleine Anekdote hier mit beginnen oder mit einer kleinen Anekdote dieses Gespräch beginnen, wie ich das erste Mal zu Panzerballett gekommen bin. Die Geschichte ist nämlich heute nochmal wieder eingefallen, als ich über Panzerballett mir nochmal Gedanken gemacht hatte. Und zwar war das mein 18. Geburtstag 2008, hat mir mein Patenonkel eine CD in die Hand gedrückt und hat gemeint, also mit dem Kommentar, mal Bub, du hörst doch progressive Musik und so, das könnte eventuell gefallen. Und dann war das die harte Stücke-Scheibe von Panzerballett. Und ich war erstmal ziemlich aufgeregt, dachte, was ist das, Panzerballett, deutschsprachige Musik, deutsche Musik, angeblich progressiv. Hab's in den CD-Player sofort gelegt und es hat erstmal nicht ganz so gezündelt. Aber man muss sagen, ein Musikgeschmack reift ja wie ein guter Wein. Je älter man wird, desto mehr versteht man eventuell so Musik. Zwar mag ich absolut gar keinen Wein, aber ich mag mittlerweile Panzerballett sehr, sehr gerne. Hab da ein großes Interesse dran bekommen an dieser Musik und verfolge das mit großer Neugier. Und hatte auch jetzt Anfang des Jahres die Ehre, bei den Meinl News Days den lieben Jan Zerfeld auch nochmal persönlich kennenzulernen. Persönlich er kam mir entgegen mit einem Bierkrug gefüllt mit Weißweinschorle und man hat sich den Rest des Abends über Vibratus unterhalten.
Sehr gut.
Es war eine sehr, sehr schöne Geschichte, war generell ein wunderschöner Abend und jetzt haben wir ihn hier in unserem Podcast. Fabian, wie ist denn so dein Kontakt zu Panzerballett?
Also ich erinnere mich, ich habe irgendwann mal, ich weiß nicht, war Rockpalast, glaube ich, und ich gucke so und dann erstmal so geschaut, was läuft da. Denke ich, ey, das klingt aber ziemlich ausgetrackt alles da. Und dann habe ich ausgecheckt und dann Panzerballett, ach geil, irgendwie krass, hätte ich nicht gedacht, so eine deutsche Band, die so krasse Sachen macht. War erstmal schwer beeindruckt. Muss aber zugeben, es war auch am Anfang erstmal etwas schwierig, so reinzukommen, dann auch mal so ein bisschen reingehört. Aber es ist echt beeindruckend, ne? Also Hut ab, da steckt einiges an Vorbereitung drin, würde ich mal so behaupten.
Ne? Und der Leidenschaft davon.
Das kann man
Leidenschaft
so sagen, natürlich. Ja. Das kann man auf jeden Fall so sagen. Ja, ihr habt jetzt beide das gesagt, dass ihr am Anfang erstmal so geschaut habt, was ist das denn? Und erstmal warm werden und so. Aber ich habe also wirklich immer wieder dieses, sagen wir das, Leute, also auch Fans, also das ist wirklich große Fans, die sagen, ja, also als sie das erste Mal das gehört haben, fanden sie es grauenhaft. und dann, also so, und also klar gibt es auch die es von Anfang an super finden, und aber es gibt eben auch immer wieder welche, also das sind vor allem die aus dem grundsätzlich Metal-Bereich, die es am Anfang erstmal denen das erstmal total aufstößt und dann erst nach einiger Hörarbeit dann doch irgendwie ist, also die sozusagen, die der Sache nochmal eine Chance geben, dort sich vielleicht doch ein zweites Mal anhören und dann plötzlich merken, okay, da ist passiert dies oder das. Und im Prinzip ist es bei mir, geht es ja auch so, dass ich selber die Musik je öfter, also wenn ich sie schaffe oder arrangiere oder wenn sie noch neu für mich ist, dass ich erst, wenn ich sie gelernt habe zu spielen und dann erst so richtig eingetaucht bin, dass dann erst so richtig ich so eine Verbindung mit der Musik eingehe, die ist so extrem. Also das ist einfach Musik, eine sehr intensive Musikerfahrung so. Und also das ist wie so ein ganz krass streng riechender Käse oder was auch immer.
Genau. Sehr gut, ja.
Ja, oder man muss
ein guter Vergleich,
man kann den erstmal kann man den, wenn man den einfach ohne Vorbereitung so genießt, dann ist es erstmal egal was, ob gut oder schlecht, man weiß nicht, ist einfach zu viel. Aber wenn man sozusagen es erstmal wirken lässt und sich dann kommt ein Aha-Effekt. Also und eben ich bin jetzt gerade natürlich voll drin in diesem aktuellen Programm und feiere das gerade halt so dermaßen, weil das macht halt gerade so total Spaß. Also obwohl ich wirklich schon viel gehört habe, aber vor allem so ganz extrem, so dieser, wir haben so ein Stück, was fast schon Avantgarde ist irgendwie, was gar nicht von mir ist, sondern Gastkomponistin geschrieben hat. Das heißt Primetime, das ist gleich der Opener. Ja. Und da habe ich, das, da ging es mir so, die hat mir das Stück geschickt, da dachte ich, was ist denn das? Aber es ist, wow, geil, ich freue mich schon, das mal mich da einzutauchen. Und dann, jetzt bin ich da eingetaucht und merke so, oh, es macht total Sinn, es ist total anstrengend, das zu spielen, korrekt zu spielen, und aber irgendwie ist es auch total geil irgendwie. Ich gehe da voll drin auf irgendwie, und ich kann auch es Töne, geil, bei denen ich am Anfang dachte, oh, die sind viel zu schräg, sage ich, nein, genau die müssen jetzt aber sein.
Geil. Genau. Gut.
Das ist dann wie so ein Kennenlernen, geil, dass man das erstmal zu schätzen lernt. Ja. Geil.
Ich sag mal, streng riechender Käse, schwierige Noten, schwierige Melodien, aber auch Metal hast du gerade erwähnt. Für die Zuhörer von uns, die jetzt erstmal gar nichts unter dem Begriff Panzerballett sich vorstellen können, magst du mal kurz zusammenfassen, was ihr eigentlich macht und was auch so deine Rolle und deine Funktion in Panzerballett ist?
Ja, also zunächst mal, also ich habe diese Band gegründet damals, also ich habe hatte Jazzgitarre studiert und wollte eine Band machen, oder es gab ja schon Ensembles an der Uni, wo ich war, und da habe ich schon so erste Gehversuche gemacht und habe ich schon gemerkt, ja, das muss irgendwie so, da war ich schon so sehr Planet X beeinflusst damals und Meshuggah und habe so Tribal Tech gehört und Screaming Headless Torsos, falls euch die was sagen. Also so aus dem, auch aus dem Fusion-Bereich, so das habe ich alles gehört und dachte mir, irgendwie so ein Ding möchte ich auch machen. Da muss alles das drin sein, was ich so liebe. Und habe dann natürlich Leute, Gleichgesinnte versucht zu finden und bin schwierig, finde ich. Habe lang gesucht, aber dann letztlich so eine Truppe beisammen gehabt. Das war die erste Besetzung und wir sind erstmal nur ein halbes Jahr lang einmal die Woche wie eine Band richtig, also wie das man das bei einer Band auch kennt, so einmal die Woche erstmal proben und haben das ein halbes Jahr gemacht und haben das erstmal das Programm, das erste Programm so einfach mal, ich habe Sachen geschrieben und wir haben es einstudiert. Und da habe ich eben alles untergebracht, meine ganzen Jazz-Ideen, aber eben auch diese Heavy-Sachen. Und das war, aber das war noch ein ganz anderer Schlagzeuger, der hat eigentlich auch, der Max Bucher, der kam eher so, der kam gar nicht aus dem Metal, sondern eher so aus Fusion und Jazz, Funky, Groove, aber gar nicht Metal. Was ich eigentlich haben wollte, ist, ich wollte wirklich den Horten-Metal haben. So, und, aber das hatte trotzdem irgendwie was, weil der Max hatte sehr virtuos gespielt. Und aber letztlich hat sich dann das Ganze immer weiterentwickelt. Also wir hatten dann das, die auch einfach, wie man das in der Band halt so macht, dann erstmal proben, ein paar Gigs spielen, dann sagen, okay, jetzt haben wir das Programm einigermaßen rund, dann nehmen wir die erste CD auf, das war dann auch das Debüt. Erstmal macht man also erstmal den ersten, man legt mal erstmal sowas vor irgendwie. Deswegen auch, ich wusste, das erste Album heißt auch Panzerballett irgendwie so. Das ist so unser Einstieg. Und dann kam eben die Sache mit, also ich hatte aber natürlich auch alle möglichen Labels angeschrieben, dachte mir, okay, vielleicht interessieren sich da Labels. Und einer, der von Anfang an interessiert war der Sigi Loch von ACT. Und der hat mich dann gleich nach dem ersten Konzert in der Unterfahrt, irgendwie ist er hingekommen und hat gleich so irgendwie sein Kärtchen hinterlassen, dachte ich, boah, super, jetzt habe ich den Deal bei Act, ja, super. Und dann hat er mich zu sich ins Büro eingeladen und hat dann erstmal so gemeint, ja, es ist wunderbar, die Musik, aber da müsste ich eigentlich erstmal Folgendes, müsste ich anders machen. Ich bräuchte einen anderen Bandnamen. Panzerballett geht gar nicht. Dann musst du 50% also Coverversionen machen, weil eben, also nur eigene Musik geht auch nicht und auch müsstest eigentlich noch irgendwie so eine Posaune mit reinnehmen oder irgendwas und das dann zum Beispiel, okay.
Warum auch immer.
Du müsstest es nicht Panzerballett, sondern Metal Ballett oder die Metal Messengers nennen oder keine Ahnung. Irgendwie so. Und dann habe ich gesagt, okay, ich hatte ihm nur die Hälfte geschickt der Stücke und dann habe ich gesagt, ich schicke ihm noch die zweite Hälfte und dann hat er sich angehört und gesagt, ja, nee, leider, es reicht nicht. Also und dann war dieser Act-Deal erstmal zerflossen, dachte ich, okay, schade. Aber habe dann dieses Indie-Label gefunden, Badland Records, die schon ein paar Jahre später, die gibt's schon lange nicht mehr, aber die haben so kleine Bands einfach unter Vertrag genommen, dass sie halt irgendwie einen Labelcode haben und dass sie irgendwie gelistet sind und dass man ihr Album theoretisch bestellen kann. Naja, auf jeden Fall, und dann hatte ich aber diese Idee mit dem, die der Sigi Loch mir gesagt hat, mit diesem Covern, dachte ich, ja, eigentlich eine coole Idee. Und das habe ich dann probiert. Also einfach mal, das Erste, was ich gemacht habe, war Pink Panther. Einfach, vor allem die Idee war, dass es halt wirklich was Bekanntes, was jeder kennt. Und dann Pink Panther gehört zu den, neben Take 5, glaube ich, zu den bekanntesten Jazz-Melodien überhaupt. Und da dachte ich, ja, ich probiere das einfach mal aus und nehme Pink Panther und nehme die gleichen Verkrassungsideen oder die nächsten gleichen Tools, die ich halt für meine eigenen Stücke nehme, nehme ich halt erstmal, nachdem ich die Stücke auseinandergeschraubt habe, so ein bisschen, nehme ich dann gehe ich in die Trickkiste und schreibe die einfach um an der Substanz, einfach ändere sie einfach ab, mach rhythmisch was anderes, entwickle die Melodie etwas anders, lass irgendwie, ist alles irgendwie erkennbar, aber dann mach's doch irgendwie anders. Und dann ist gleich der erste Versuch eben, hat irgendwie super geklappt. Dachte ich, ja, geht irgendwie auf und macht Spaß. Dann mache ich halt noch mehr. Und so kam dann das Album Starke Stücke zustande. Wo ich dann aber gar nicht mehr davon ausgegangen war, dass das für Act interessant ist, weil es hieß ja immer noch Panzerballett und Posaunisten hatte ich auch keinen, sondern es war so wie bisher, ich hatte nur einen zweiten Gitarristen habe ich mit reingenommen, weil ich beim ersten Album dachte, okay, ich habe so viel Overdubs gemacht mit Leadgitarre und Saxophon doppelt, dachte ich ja eigentlich, zweiter Gitarrist wäre cool. Mhm. So, und das war, waren dann, ab da waren wir dann diese fünf Leute und dann habe ich das einfach mal dem Sigi Loch einfach auf blöd mal geschickt, ja, vielleicht, wer weiß, vielleicht findet er es doch irgendwie cool und dann auch gleich irgendwie zwei Tage später sage ich die Antwort, ja, wir müssen das unbedingt rausbringen, so, und dann noch zwei Stücke aufnehmen, wir müssen noch für es reicht noch nicht ganz von den Covern, wir müssen noch Birdland aufnehmen und Wind of Change, genau. Birdland und Wind of Change.
Es ist eigentlich ganz interessant, wenn ich das kurz reingrätsche, dass quasi Panzerballett gar nicht mit diesem Gedanken, Stücke zu covern, entstanden ist, weil das letzten Endes auch das ist, wovon man euch, ich würde mal sagen, mit am meisten kennt eben, ja, für das Pink Panther-Theme oder Take 5 in zwei verschiedenen Taktarten mit zwei verschiedenen Tempi oder so.
Ja, ne? Genau. Von daher ist, das war das schon, der Sigi Loch, der hatte schon den richtigen Riecher gehabt irgendwie. Das war, also ich, deswegen die Idee fand ich ja cool. Und letztlich hat es dann auch, also für zwei Alben bei Act hat es gereicht. Wir sind dann zwar auch wieder weg von Act, weil im Prinzip hatte Act auch so eine Klientel, also ein ganz bestimmtes Publikum irgendwie, und das ist, da haben wir nur einen Teil von denen abgreifen können. Aber trotzdem war das dann zwar ein Teil, aber absolut waren das immer noch viel mehr Fans, als wir sonst gewonnen hätten erstmal. Oder da hätten wir erstmal viel schwerer gehabt, uns so viele Leute erstmal, so vielen Leuten ausgesetzt zu sein, von denen dann ein Prozentsatz sich rauspolarisiert, weil polarisieren tun wir sowieso immer. Aber es war dann so ein guter Startschuss, also oder wie es Ulf Wakenius, einer der Gastgitarristen bei Starke Stücke, hat das mir mal gesagt: Ziggy put you on the map. Und genau, und das, so war es auch tatsächlich. Und dann sind wir, also, weil du hattest vorher harte Stücke gesagt, es ist starke Stücke, und
ja, starke
dann
Stücke.
kam Hart Genossen, Hart Genossen.
Ah,
Von ABBA bis Zappa, und dann kam eben dann sind wir zu Gentle Art of Music gewechselt und haben dann jetzt eben Thank Goodness aufgenommen, Breaking Brain. Dann kam das Weihnachtsalbum Christmas Death Jazz und jetzt eben das neueste Planet Z, und da hat sich dann eben natürlich hat sich das dann weiterentwickelt. Wir haben also sowohl vom Sound als auch wie wir musizieren. Es ging eigentlich immer mehr so in diese, ja, Metal-artige, also ja, mit weniger Freiheiten, weil wir so mit Click-Track angefangen haben zu spielen und dann eigentlich fast schon wie so ein Klass, also so eine Mischung aus einer Metal-Band und einem Klassikorchester, also so irgendwie wie so die Probenarbeit war, also einfach so akribisch, also so mit Partituren und mit Taktzahlen und so richtig, also so einer ganz akribischen Arbeit auf der einen Seite und dann aber doch wieder natürlich trotzdem Improvisationen, die man live einbaut, aber so erstmal das Korsett ist erstmal da mit diesen Click-Tracks, die wir dann haben, und dann haben wir auch irgendwann, haben wir bei Breaking Brain, haben wir auch zum Beispiel auch so dieses Typewriter 2, war ja so eine Art, das ist ja eigentlich keine Coverversion, aber das ist von der Idee sozusagen dieser Typewriter, den vielleicht alle kennen, dieses aus den 50er Jahre, dieses Stück, und so weiter, ja, und dann sozusagen dachte ich, die Idee ist eigentlich, das ist so Vintage. So ein Schreibmaschine ist Vintage, aber man kann das sozusagen ins Heutige übertragen, indem man einfach die Musik völlig modern halt arrangiert, also so djent-mäßig oder so wie ich das gerne mache. Auf dem aktuellen Album habe ich das mit diesem SOS Morsecode gemacht, und da kommen dann diese Sounds, also auch von diesem sowohl dieser SOS Morsecode als auch die Schreibmaschine, die kommen dann natürlich live irgendwie, die kann keiner spielen, die kommen halt
Klar.
vom Band, und dafür musst du natürlich mit Click-Track arbeiten, und dadurch bist du aber auch gebunden an eine, also du hast dann weniger Freiheit, weil in einer Jazzband hast du natürlich oft Freiheit, du kannst selber entscheiden, wie lang spielst du ein Solo, wie lang improvisierst du. Du improvisierst ja nicht nur die Töne, sondern du improvisierst quasi auch mal die Länge von Soli, und wenn du das von vornherein schon festlegst, dann ist es irgendwie, nimmt es so ein bisschen was an diese Freiheit tatsächlich. Also was manchmal schade ist. Also da muss man noch, suchen wir immer noch nach dem perfekten Weg, aber es ist immer noch der beste Kompromiss, es so zu machen. Also es sind absolut immer noch die besten Ergebnisse für uns, wenn man das so macht. Eigentlich ist das Ziel, dass man den Klick irgendwann auch wieder ausschaltet, aber machen wir auch manchmal. Also dann, wenn es wirklich super gut läuft und es gibt keine Backings wie so ein Schreibmaschine, dann einen Klick einfach mal ausmachen, und dann ist es am organischsten so. Das ist so das absolute Ziel, dass das eigene Timing so gut wird, dass man ohne Klick spielen kann.
Krass,
Ja.
ja. Was mich interessieren würde kurz, schreibst du die meisten Sachen oder macht ihr das, oder wie entsteht, sage ich mal, so eine typische Idee?
Ja, das ist alles bei mir im Kopf, entsteht das.
Das ist
Also
gut.
sowohl die Kompositionen als auch die Arrangements sind dann, wenn es kein Stück von mir ist, dann habe ich es zumindest arrangiert. Und ich habe dann alles bei mir, ich habe eine Vorproduktion bei mir, die mache ich auf dem Rechner erstmal, spiele erstmal Gitarren drauf und mache dann Noten davon für
Okay.
jeden. Teile ich dann aus und jeder macht dann daraus, also spielt dann seinen Part. Beim Schlagzeug ist immer besonders, weil manchmal ist es einfach das Notenbild ist dann fast schon zu komplex oder ich selber bin ja kein Schlagzeuger und was ich schreibe ist vielleicht auch eher dann unspielbar oder schwer spielbar und dann Sebastian hat dann halt immer seine eigenen Dinger draus gemacht. Er hat das dann einfach umgeschrieben für sich, aber hat sich natürlich angelehnt an meine Vorlage. Okay. Und ich habe jetzt auf Planet Z habe ich, das ist halt auch das Novum auf diesem neuen Album, dass ich viele Stücke habe komponieren lassen oder für uns geschrieben wurden und ich wollte halt einfach von außen mal mehr Einflüsse oder einfach mal neue Impulse, so was ist, was könnte die, weil nachdem sich Panzerballett schon so über 16 Jahre lang etabliert hat, auch der Sound mit diesen ganzen, angefangen mit dem Debüt bis starke Stücke und so weiter, das war ja eine Entwicklung, das ist jetzt so ein typischer Panzerballett-Sound, so den es jetzt gibt, einfach. Man kann von typisch sprechen und dann deswegen hatten diese Komponisten halt natürlich alle so eine Vorlage von was wie klingt Panzerballett, wie könnte ich schreiben, was für Panzerballett aus deren Sicht und ja, das haben die super grandios gemacht. Also ich wäre selber nie auf solche Ideen gekommen, wahrscheinlich. Bestimmt nicht. Und finde es dann super. Da habe ich dann aber teilweise, manche haben zum Beispiel keine Schlagzeugstimme geschrieben. Die habe dann entweder ich so halb drauf echt geschrieben oder ich habe sie offen gelassen für den Schlagzeuger, der ja, genau. Also, aber im Prinzip habe ich sozusagen die Fäden, also ich koordiniere das. Ich habe auf meinen Rechner über den ich jetzt mit euch kommuniziere, da sind auch alle die Schätze drauf. Da sind die ganzen Arrangements alle drauf und alle Noten und alle Vorproduktionen. Mache ich dann auch für live, erstelle ich die ganzen Playbacks, die Clicktracks, das ist alles am Rechner. Der Rechner ist für mich auch beim Komponieren ein super Tool einfach. Klar. Ich verwende, also wenn ich das alles per Hand aufschreiben würde, würde ich ja viel länger brauchen. Und so kann ich aber, der Computer kann mir dann eine Grundidee schnell irgendwie ausführen und kann mir das schnell vorspielen. Und dann kann ich schon hören, wie sich's anhört zumindest und kann dann gleich entscheiden, nee, ich mach gleich was anderes oder boah, cool. Da könnte ich jetzt noch die Idee noch weiter spinnen und bin halt dann, also so eine Art rechnergestützte Komposition, also als Helferlein, so der Rechner. Das ist echt, also ich, wie ein Lineal irgendwie oder ein Rechenschieber oder was auch immer. Also es ist, und es macht mir großen Spaß, ja. Also es
cool. Klar. Ja. Man kann schön viel basteln, es ist einfach fürs Arrangieren, man hört sofort, wie es klingt. Ich kenne das, bei mir ist manchmal das Problem, dass ich dann aber auch dazu geneigt bin, oft viele, viele Dinge zu schreiben, die eigentlich mir noch viel zu schwer sind, die zwar einen dann schön challengen, nochmal sich richtig ranzusetzen, weil man sich dann halt denkt, ach, wenn ich das doppelt so schnell auf dem PC habe, dann klingt das irgendwie cool.
Ja.
Ich nenne das immer ganz liebevoll das Guitar Pro Syndrom, weil ich das als über Guitar Pro mache und dann ist das halt alles mal ganz ein bisschen schneller, als man es eigentlich kann. Ja.
Ja, und also hat man aber auch gleich was zum Üben, also was selbstgebautes. Genau. Ja, genau. Also die einen sagen so, was übst du? Ja, ich übe so jetzt die Skalen so und so und Pentatonik und Tapping und Sweeping. Oh, was übst du so? Ja, ich übe eigentlich nur das, was ich da selber geschrieben habe und der Rechner zwar schon spielen kann, aber ich noch nicht so. Das ist genau das Ding.
Mit welchem Programm arbeitest du da? Oder verschiedene zum Komponieren?
Cubase.
Einfach. Okay, Cubase.
Auch mit den auch bei der Rotieren schon.
Nee, da mache ich Sibelius.
Ah, okay. Das wollte ich jetzt, genau.
Wie ist denn jetzt so die klassische Besetzung vom Panzerballett? Wir haben ja jetzt schon so ein bisschen rausgehört, zwei Gitarristen, Saxophon ist immer mit dabei oder ist das mehr so als Gastding?
Nee, Saxophon ist auf jeden Fall essentiell immer mit dabei. Genau, Saxophon, Bass, Schlagzeug, zwei Gitarren. Eben am Anfang war es nur eine Gitarre und dann, wie ich schon erzählt hatte, die zweite ist irgendwie, schließt noch genau die Lücke, die ich immer also hatte im Quartett. Und es gibt jetzt bei Planet Z gibt's ein Album, wo ausnahmsweise mal kein Saxophon dabei ist. Und dann gibt's aber auch eine Nummer, wo ausnahmsweise ganz viele Bläser mit drauf sind, irgendwie. So, das ist eine Big Band-artige Nummer.
Aber bei Planet Z ist kein Saxophon drauf?
Bei einem Stück ist kein.
Ach, bei einem Stück. Bei einem es Stück. Klang gerade wie bei einem,
Entschuldigung,
das beim kompletten Album kein.
Nee, bei einem Stück ist kein Saxophon drauf. Genau.
Ah, okay.
Bei einem von den neuen Stücken ist kein Saxophon. Und bei einem anderen von den neuen sind dafür ganz viele Bläser drauf. Das ist, aber wir haben halt immer wieder manchmal so Spezialsachen, wie zum Beispiel Gastsänger, die meistens nur auf den Alben dann drauf sind. Und wir dann aber zum Beispiel beim Weihnachtsalbum hatten wir dann die Sänger mit dabei auf dem Album, aber das wäre logistisch viel zu aufwendig gewesen, die mitzunehmen. Ja. Vor allem, wenn es nur relativ wenig Stücke dann sind. Und dann haben wir halt noch die instrumentalen Versionen auch, die haben wir auch auf der CD mit drauf. Dann gab es früher auf starke Stücke zum Beispiel, da hat die Conny Kreitmeier Gastsängerin gemacht, auch auf Hart Genossen. Das war so ein immer so ein Stamm, eine Stammgastsängerin bei uns. Und, und Matthias Eklund natürlich auch, ja, der.
Mit genau, die Ikea-Trauma.
Ja, genau. Und Ikea-Trauma und zwei Songs auf dem Weihnachtsalbum. Mhm. Genau. Und ja, Matthias war sowieso super. Also es war immer eine super Zusammenarbeit mit ihm, weil wir hatten uns mal 2010 oder so auf der Musikmesse getroffen und einfach mal gequatscht irgendwie, lass uns mal was machen, aber eben nicht so dieses typische, wir müssen mal was machen und so, am Sankt-Nimmerleins-Tag, aber das hat dann wirklich super geklappt, wir haben gesagt, ja, lass uns unbedingt ein Stück zusammen machen, auch Video und so weiter und Matthias hat genau die richtige Energie für solche Sachen.
Das ist ein cooler Typ auf jeden Fall.
Ist auch ein Stück, was ich mittlerweile jedem empfehlen würde, wenn er mal im Panzerballett reinhören möchte und vielleicht ihm die ganz extrem verkopfte Musik vielleicht ein bisschen zu verkopft am Anfang ist. Ich finde, die Ikea Trauma ist so ein perfektes Einstiegsstück für Panzerballett. Das ist humorvoll, was eure Musik ja immer irgendwo auch mit sich trägt. Humor ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig auch für eure Musik. Es ist immer noch ein bisschen verkopft, aber halt auch sehr groovy, sehr geil gespielt und kalt lustig gesungen von Matthias, genau. Jetzt ist es natürlich so, ihr habt Jazz-Elemente, ihr habt Fusion-Elemente, ihr habt auch Metal-Elemente und ihr habt auch, wenn ich mich richtig erinnere, 2018, glaube ich, auf dem größten Metal-Festival gespielt, was es gibt weltweit, oder dem Wacken-Festival. Geil. War das 2018 oder 2019? Wann war das nochmal?
2016.
2016 schon? Ja. Ah, wie war das denn? Wie kommt Panzerballett auf Wacken? Und wie war das so fürs Gefühl für euch?
Ja, es
weil
war,
du hast polarisiert, tut ihr ja schon. Deswegen, das würde mich mal interessieren, wie sich das auch für euch angefühlt hatte.
Ja, also mit einer Fusion-Band, einer Fusion-Band mit Saxophon wie uns, auf einem Metal-Festival zu spielen, ist natürlich was Besonderes. Sowohl für uns als dann fürs Metal-Festival ist es auch was Neuartiges. Und natürlich was, Fusion auf Wacken oder Pink Panther auf Wacken zu spielen, das ist eigentlich krass, also unvorstellbar, aber es hat funktioniert. Es war für uns bestimmt der wichtigste Gig jemals, also vielleicht noch neben Leverkusen 2008, das war auch noch so was ganz Legendäres, aber Wacken war natürlich, also wir haben noch nie mit dieser Band vor so vielen Leuten natürlich gespielt, sonst immer ein Zehntel von dem Publikum quasi. Nein, nicht ein Zehntel, wie viel waren da so, ich weiß nicht, 7000, also das 70-fache, so, also oft von dem, was wir sonst so haben und das war einfach unglaublich, also geil natürlich, Aber es war so, also wie kommt man dann auf so ein Festival, dann fragt man sich ja. Es war einfach, ich war zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Ich war bei einem Panel, was gehalten wurde an der Popakademie. Da bin ich ja Dozent für Gitarre. Und da war ich quasi, da ging es in dem Panel um Heavy Metal. Und als Pop-kulturelles Ereignis, also als popkulturelle Erscheinung und den Stand des Heavy Metal im Rahmen der popkulturellen Stile. Und da war ich als Vertreter irgendwie von der Popakademie, von den Dozenten so mit dabei, weil ich am meisten von den Dozenten noch mit Metal zu tun habe. Und dann war eben auch Holger Hübner, der Veranstalter von Wacken, war auch Teilnehmer und dann haben wir uns so kennengelernt und beziehungsweise wir haben uns vor dem Panel kurz getroffen, kurz geratscht und dann hat er so, hatte er gerade die anderen Teilnehmer mal so gegoogelt und dann hat er das so gesehen und dann hat er, okay, Panzerballett machst du, ja, das klingt irgendwie interessant, ja, lass uns das doch dann nächstes Jahr, könnt ihr spielen, komm, probieren wir mal, machen wir mal und so. Das
cool. Geil.
Cool, ja. Ja, so hatte ich den Gig irgendwie, das war toll, ja.
Cool. Was würdest du denn sagen, ist so der Unterschied zwischen Planet Z und den restlichen Panzerballett-Alben?
Also der Hauptunterschied ist, dass einfach diese unterschiedlichen Besetzungen da drauf sind. Also erstmal, dass ich, nicht dass ich, sondern dass statt eines Schlagzeugers sind halt 6 Schlagzeuger drauf. Das ist das Besondere. Dann habe ich überall Bass gespielt auf allem Dinge und wir haben auch nicht nur einen Saxophonisten, sondern wir haben 3 beziehungsweise sogar 4 Saxophonisten, die drauf spielen. Also es ging ja einher mit diesem Wechsel von Panzerballett, das eine feste Besetzung hatte, 8 Jahre lang und es ist jetzt, hat sich jetzt so ergeben, dass es immer gewechselt hat, also live. Es war irgendwie, bei jeder Tour war es wieder eine andere Besetzung. Und dann dachte ich mir, ja, wenn das funktioniert, ja, das heißt, ich kann eigentlich das auf dem Album auch mal probieren, mit anderen Besetzungen das einfach umzusetzen und zum Beispiel mit Drummern zu arbeiten, mit denen ich schon immer mal was machen wollte. Und das ist das Besondere und daran, genau.
Mhm. Welche Drummer sind das so?
Entschuldigung, und natürlich noch das... dass ich dass nur 2 Stücke sind wirklich von mir. Eins habe ich umarrangiert, also eine Coverversion, und der Rest sind von anderen Komponisten für Panzerballett geschrieben. Das ist auch besonders.
Ah. Welche Drummer sind da jetzt so drauf auf dem Album auch?
Also Virgil Donati. Das ist natürlich für mich, ja, vielleicht sogar der wichtigste von allen.
Als alter Planet X-Fan.
Genau, also daher auch der Albumname Planet Z, natürlich ist auch so eine Art Erinnerung daran, so was ich sozusagen, das sind meine Roots, Planet X, das sind meine wichtigsten Roots und auch was Virgil so immer gemacht hat. Ich habe immer weiter verfolgt, was er halt gemacht hat. Es hat mich immer sehr beeindruckt und deswegen dachte ich mir, Planet Z wäre dann so eine Art meine Idee einer Fortführung des Ganzen. Und genau, Virgil, dann Marco Minnemann, der ist auch
sehr cool.
Sehr krass natürlich, weil Marco hat auch, ich bin ihm immer mal wieder über den Weg gelaufen, noch, also auch sogar noch mal zu der Zeit, als er in Deutschland gelebt hat, aber dann im Laufe der Jahre auch immer wieder mal irgendwo. Auch mal Backstage irgendwie, wo wir mit Aristocrats gespielt haben. Wir sind immer mal wieder ins Gespräch gekommen und dann letztlich haben wir dieselbe Agentur in USA und dann sind wir über die auch irgendwie mal bekannt geworden. Also, und dann habe ich halt einfach mal eine E-Mail geschrieben und gedacht, ja, vielleicht hat er ja Bock. Und dann hat er gleich 2 Nummern gemacht. Also es ist echt toll, ja. Marco war auch, der hat ja mit Martin Meyerhofer, der auch mal Gitarre gespielt hat bei Panzerballett und der auch ein Stück geschrieben hat, also der schon öfter mal was für Panzerballett geschrieben hat, auch in der Vergangenheit, der hatte mit Marco früher bei Illegal Aliens gespielt. Und falls euch die Band was sagt, also das ist halt ein Projekt von Marco, was Ende der 90er Jahre, was so stattfand, oder Mitte bis Ende der 90er. Und da hat eben Martin Meyerhofer Gitarre gespielt und so die sind miteinander abgehangen, haben ähnliche Einflüsse, so Zappa-Einflüsse. Und deswegen habe ich auch Marco ausgesucht für das Stück, was der Martin geschrieben hat. Also als eins von den Stücken. Weil das so, das passt irgendwie gut zusammen. Also, und genau, dann haben wir noch Morgan Argren, also der auch einer der wichtigsten Einflüsse ist, also vor allem dieses Album mit Fredrik Tordendal, die Special Defects. Ist eins, vielleicht mein eins der absolut Nummer eins Inselalben für mich, so, also auch so eine Offenbarung. Und dann natürlich, dann habe ich im Zuge dessen dann mal Morgan, also oder Mats Morgan, die Band von Morgan Argren ausgecheckt, was ich auch super toll fand. Und ja, deswegen, und ich war Morgan auch dann immer wieder mal begegnet, so in USA auf der NAMM Show und wo er mal live gespielt hat in der Schweiz oder so. Und dann haben wir uns auch schon gekannt. Dann habe ich ihn auch einfach nur mal eben so eine Nachricht auf Facebook geschrieben, hey, hast du Lust irgendwie? Und dann, ja, klar, schick mal her. Ja, okay. Das ging eigentlich relativ leicht auch. Dann haben wir den Gergo Borlai, den kannte ich schon länger durch, also das, ich habe immer wieder im Laufe der Jahre immer wieder so Videos gesehen von ihm und fand das Wahnsinn wieder, also ja, seine Ästhetik, auch so seine Flexibilität, also auch oder also der Variantenreichtum an Schlagzeugstilen, die der bedient, auch und aber trotzdem so als roter Faden die Energie, mit der dieser Typ spielt, dachte ich, es ist also eigentlich genau sowas suche ich auch irgendwie, mit dem muss ich mal was machen, unbedingt. Und dann habe ich ihn mit aufgenommen in diese Liste der Gäste. Ja, und genau, Hannes Grossmann, da war der,
ach, cool,
der Kontakt auch durch Sebastian, beziehungsweise wir kannten uns über Sebastian, weil die ja zusammen auch Workshops so gegeben haben, glaube ich, und auch dann der Bandstuhl bei Obscura weitergegeben wurde von Hannes zu Sebastian. Genau, und da, also da war immer so diese Connection da. Ich glaube, genau, und Hannes war sogar mal mit Panzerballett als Drumtech bei einer Tour unterwegs, einfach weil es ihn interessiert hat, einfach das mal zu machen.
Ach, cool.
Und also so kannten wir uns dann einfach, und da habe ich eben für ihn auch was ausgesucht gehabt. Last not least noch der Andy Lind, da war das Album eigentlich schon längst fertig, und dann habe ich bei irgendeiner Party, waren wir so einer 50, bei der 50-Jahres-Geburtstagsfeier von Martin Meyerhofer, haben wir uns getroffen, und da habe ich ihm erzählt, ich habe dieses Album mit diesen Drummern, und er dachte, boah, Wahnsinn, Wahnsinn, ja, hey Jan, ich hätte da auch noch ein Stück für dich irgendwie. Und dann, ja, okay,
okay.
Ja, ich hatte mit Andy Lind ja schon 10 Jahre davor auf zwei seiner Solo-Alben, die heißen auch Lind, habe ich bin ich ganz viel im Studio, in seinem Kellerstudio gewesen und habe Wochen bis Monate lang, also komplexe, krasse Gitarrenparts für ihn eingespielt, und es sind zwei Alben draus entstanden. Da, also seine Sachen sind ja cool, irgendwie seine Art zu schreiben finde ich auch cool, und dachte ich, ja, klar, also eigentlich kann das bestimmt gerne mit drauf, so ein Stück von ihm, und das, so ist das dann. Da war auch das Schlagzeug schon fertig eingespielt, er hat mir nur noch den Schlagzeug-Track geschickt und die MIDI-Files, die ich halt dann, wo ich den Rest noch eingespielt habe, ja. Genau.
Cool. So, jetzt geht ihr ja auch, oder währenddessen diese Podcast-Folge hier wahrscheinlich veröffentlicht wird, seid ihr wahrscheinlich gerade auch auf Tour, die steht ja jetzt direkt an bei euch. Ich glaube sogar nächste Woche geht es schon für euch los, richtig? Ja. Welche Termine gibt es da und auch in welcher Besetzung werdet ihr da unterwegs sein? Ist das dann die originale, normale Panzerballett-Besetzung oder hast du Virgil Donati mit im Gepäck und Hannes Grossmann und Marco Minnemann alle dabei?
Ja, genau, die habe ich alle mit dabei. Klar. Die fahren alle in ihrem Schlagzeuger Nightliner mit. Und,
genau.
Ja, schön wäre es, aber da sie ja auch alle quasi umsonst alle arbeiten, ist es ja auch bezahlbar, das Ganze. Nee, aber Spaß beiseite. Ich wollte erst, also ich hatte erst Gergo Borley ausgesucht, weil Gergo bei den meisten Stücken auf, vertreten ist. Auf dem Album, da dachte ich ja, und er ist auch noch in Europa, das ist auch noch ein Argument. Eigentlich wohnt er in Spanien, wobei mal in Spanien, mal in Ungarn, also, und das ist uns jetzt ja auch trotzdem zu Verhängnis geworden. Aber, also, weil ja, zurzeit ist es halt schwierig mit Touren oder mit Reisen generell über die Grenze, wird es sehr kompliziert. Das Ganze und naja, und Gergo, dann hatte ich das Gleiche war mit Florian Fennes am Saxophon aus einem Wiener, der auch auf den meisten Tracks spielt, einfach. Und dann dachte ich mir, ja, ist eh schon, kann es eh schon fast oder halb. Dann ist noch der Joe, genau, der Joe Doppelhofer, der ja sowieso auch quasi schon langjährigen, der schon lange mit uns zusammengearbeitet hat, seit 2010, genau. Und dann gab es noch, genau, es war ja mal zwischendrin Raphael an der Gitarre, das war bei dem Weihnachtsprogramm.
Raphael Trujillo
Raphael
von
Trujillo,
Obscura.
genau.
Von Ex Obscura. Genau, Ex Obscura.
Genau. Und dann, aber der Raphael eben diesmal nicht, aber dann am Bass Gerd Böhlicke, ein alter
Oh.
Weggefährte von mir, der aus München, mit dem ich, also der hat mit David Hasselhoff gespielt, zum Beispiel.
Yeah.
Deswegen dachte ich mir, dass David Hasselhoff ist eigentlich für mich klar, dass auch
Wer
bei
bei David
Panzerballett.
Hasselhoff spielen kann,
Der
der kann
muss,
Panzerballett
ja,
spielen.
auf
Der
jeden
muss.
Fall.
Genau. Ja, und
Also kein Heiko Jung am Bass diesmal.
genau,
Ist doch sonst immer,
genau.
genau.
Nee, der Gerd hat jetzt eine Zeit lang einfach auch dann die Weihnachtstouren, also die zweite und dritte Weihnachtstour und mal das Sommerprogramm gespielt. Und ich wollte mit ihm jetzt auch noch dieses Programm auch machen. Was aber nicht heißt, dass jetzt der Heiko nicht vielleicht doch mal wieder wann anders wieder dabei ist. Also ich habe es sozusagen geöffnet, das Konzept eher. Ja, und wer noch? Ich habe schon alle aufgezählt, genau. Ja.
Wer ist denn dann am
Ach
Schlagzeug
so,
jetzt schon?
Schlagzeug eben, naja, ist eben nicht Gergo, sondern Sebastian Lanzer. Weil
Sehr schön.
das macht natürlich Sinn, ihn zu nehmen als Ersatz für. Obwohl er gar nicht geplant war, aber trotzdem, weil er kennt sowieso schon einige Stücke, die wir dann spielen, und er kennt auch das ganze Konzept gut. Und es war zwar nicht mehr viel Zeit, als er das erfahren hat, er hatte nur 2 Wochen Zeit und hat sich das dann voll
Oh.
reingepfiffen.
Oh
Aber
ey, nicht
ich war sehr
schlecht.
erleichtert, als er dann zugesagt hat. Genau.
Das kann ich mir vorstellen. Und wo kann man euch denn überall sehen jetzt bei der
Ja,
Tour?
also es geht los in Fürth am Montag, den 5. Also das sind dann insgesamt 4 Bayern-Termine. Fürth, dann am 8. ist es Regensburg, Lehrerbeutel, 9. München, Backstage-Werk und 10. Würzburg im Immerhin. Und dann gehen wir raus aus Bayern, dann ist es am 11. in Berlin, am 13. in Bremen, im Meisenfrei. Und dann kommt eine kleine Pause. Eine Woche und dann fahren wir nochmal nach Zürich ins Exil und nach Reutlingen ins Franz K. Genau.
Oh, ich könnte ja mal gucken, dass ich am 11. in Berlin vorbeikomme. Ich bin nämlich am 10. in der Ecke.
Ja, dann hin
Da
da.
könnte ich ja mal gucken, da mal vorbeikommen. Weil ihr seid, im Frankfurter Raum seid ihr ja dann nicht wirklich. Ich glaube, das nächste wäre dann Würzburg noch.
Ja,
Aber
genau, und
so.
Frankfurt wäre gewesen in Rüsselsheim, aber
Ah, im Rind?
im Rind, aber das
Genau.
hat abgesagt wegen Corona, also wegen der.
Ah, scheiße.
Ja, also da machen wir dann erst 2021 im Oktober wahrscheinlich, da wird es dann nachgeholt. Ja.
Cool, also ich schreibe das mal auf mit dem 11. Das werde ich mir mal merken.
Ja, mach
Da komme
das.
ich mal rum. Da komme ich mal rum.
Das wäre gut.
Sehr Sehr schön. Ja, Jan, ich würde noch ganz gerne auch nochmal in den Songwriting-Prozess von Panzerballett ein bisschen reinsteigen, weil, wie gesagt, ihr macht ja schon sehr spezielle Musik, vielleicht lange nicht so komplex wie David Hasselhoff, das muss man dazu sagen, aber schon.
Nee. Da kommt keiner ran.
I've been looking for free jazz.
Sehr gut.
Nee, aber wie sieht denn so dieser Songwriting-Prozess aus und gibt's auch für dich, ich meine, du machst verkopfte Musik, aber auch mit einer Leidenschaft dahinter. Ich muss mich immer gerne an diesen Satz erinnern, den ich mal in einem Interview gelesen habe von dir, wo du gesagt hattest, warum es sich leicht machen, wenn man sich auch schwer machen kann? Weil so eine, das bringt ja auch eine Leidenschaft mit sich, dieses Verlangen danach. Die Herausforderung, das ist ja auch das, was ich an technischer Musik so liebe oder wofür mich ja auch mein Herz für brennt. Aber gibt's zum Beispiel auch einen Punkt, wo du sagen würdest, okay, hier ist so der Grad am Verkopftsein noch so ein bisschen zu sehr erreicht. Wo gibt es da so die Hemmschwelle für dich auch? Gibt es diese Hemmschwelle überhaupt auch, oder?
Selbstverständlich. Ja, natürlich. Also es ist prinzipiell erstmal so, dass ich irgendeine Grundidee habe, irgendeine Rhythmik, einen Rhythmus oder sowas, mit dem ich einfach, der im Kopf mir so rumschwirrt. Und oder vielleicht irgendeine Idee für einen Riff einfach, was mir kommt. Und dass ich dann erstmal versuche, also das bietet sich dann an, das mal auszuprobieren, auf verschiedene Varianten, das mal durch einen Takt durchzuschieben ist, mal verschiedene Notenwerten auszuspielen irgendwie. Mhm. Und dann führt mich das oft schon wohin. Also da habe ich dann schon mal so einen Riff, was sich vielleicht das rhythmisch so bearbeitet wird, dass es auf zwei Arten und Weisen funktioniert, in einem Tempo und im anderen Tempo zum Beispiel, oder dass ich rhythmisch mal alles verschiebe um ein Sechzehntel oder was auch immer, und es hört sich vielleicht noch besser an. Das probiere ich dann, das ist auch so ein Trial-and-Error-Sache. Am Rechner kann ich das alles machen. Ich kann eine ganze Idee, ein ganzes Riff nehmen, es einfach um ein Sechzehntel verschieben, oder ich kann es in der Mitte auseinanderteilen und das verschieben, oder ich kann zwischen einzelnen Riff-Elementen irgendwie die Abstände unterschiedlich lang machen und dann entsteht wieder was Cooles. Also je nachdem, da habe ich schon über die Jahre so einen Riecher dafür bekommen, was ich alles ausprobieren kann mit Sachen, damit sie vielleicht noch cooler rüberkommen. Das Gleiche ist dann auch harmonisch, also greife ich in die gleiche Trickkiste. Und vor allem, es entsteht aus einer Grundidee, spinne ich dann immer weiter. Es kommen dann immer mehr Ideen basierend auf der einen Idee. Also es ist durchaus alles sehr motivisch, was passiert. Ich schreibe eine zweite Sache aufgrund der ersten. Und manchmal komme ich dann nicht weiter, muss es dann ad acta legen, und dann sammle ich aber weiter Ideen, und irgendwann, wenn ich dann wieder Zeit habe, dachte ich mir, okay, ich habe also hier so ein paar Ideen und die sind alle cool und manche passen vielleicht zusammen, dann habe ich vielleicht irgendwann zwei Elemente, also sind das zwei Parts, die ich irgendwie zusammenfügen kann, oder da suche ich dann Versatzstücke dafür. Und dann ist vielleicht tatsächlich, wenn ich dann das habe, dann ist genug, dann ist das Zeug da zu einem ganzen Stück. Ich möchte dann auch Improvisationen drüber machen. Das heißt, also das Ganze ergibt dann irgendeine, zum Beispiel Akkordfolge, irgendeine Harmoniefolge, aufgrund derer ich dann auch solistisch, also Solo-Parts mache, einfach, und das ist dann einfach so ein, also so ein Kreativitätsschub ist so ein mehrtägiger Prozess oft, wenn ich so mal wieder Zeit habe, wo ich dann hin und her probiere oder dann auch das mal wieder ruhen lasse oder drüber schlafen muss. Und am nächsten Tag macht's zack, ist klar, ich muss noch nur dieses eine Ding noch abändern, diesen einen Ton muss ich noch einen Halbton draufsetzen und schon geht's auf irgendwie. Ja, und dann, selbst dann, wenn ich meine, okay, jetzt ist aber cool, dann kann es immer noch sein, dass ich einen Tag später dann nochmal eine Idee dazu finde, wo es dann nochmal abgeändert wird. Also es ist dann noch so ein Hin und Her, so ein Feintuning, und letztlich irgendwann, und es wird auch manchmal, manche Ideen, die mir der Computer zum Beispiel ausspuckt, dann, weil ich dann ein Riff irgendwie viermal hintereinander setze und mit Copy-Paste so zum Beispiel irgendwie dann und dann merke ich so, oh, das ist jetzt aber zu wild, also da kenne ich mich selber nicht mehr aus oder da finde ich, kann ich keinen, also kriege ich keinen Fuß mehr auf den Boden oder wie sagen wir, also es ist halt einfach, das wird zu wild, also da gibt es dann so eine Obergrenze, wo ich, aber ich kann die gar nicht benennen, wo die genau ist, die ist dann von Fall zu Fall unterschiedlich, aber es gibt einfach so ein Ding, wo ich merke, okay, ich muss es doch geerdeter lassen, damit man irgendeine Chance hat, noch den Bezug zur Nachvollziehbarkeit irgendwie, so zumindest noch irgendwo eine kleine Tür offen zu lassen, einen kleinen Luftzug offen zu lassen fürs Gehirn, dass zumindest eine Luftbrücke da ist, ja, also wie man so schön sagt, also wenn, wie beim Ohrenarzt, wenn die Ohren ganz zu sind, ja, die Ohren sind zwar zu, aber es ist noch eine Luftbrücke da, das heißt, sie haben trotzdem noch was gehört und genauso ist es dann mit der Musik auch, es ist zwar alles zugekleistert mit diesen ganzen Polyrhythmen, aber du musst zumindest noch, also es darf nicht so wild werden, dass du völlig abschaltest. Okay. Ja, also zumindest auch ich, als dass ich selber nicht völlig abschalte. Wenn die Leute abschalten, ja, irgendwann kommen sie schon dahinter, sie müssen es nur oft genug sich anhören. Aber ich selber muss doch irgendwie drin bleiben können und es nachvollziehen können. Und da ist für mich dann die Obergrenze. In meiner eigenen Nachvollziehbarkeit, da liegt dann quasi die Obergrenze. Und dann komme ich halt irgendwann an einem Punkt, da weiß ich dann so, zack, so jetzt ist es fertig. Und dann da ist dann jeder weitere Schritt, macht es nur noch dann wieder schlechter. So, da gibt es einen Punkt und dann ist es fertig und dann...
Dann geht's ins Studio.
Genau.
Wie macht ihr das? Das würde mich mal interessieren. Nehmt ihr live auf oder nimmt jeder sein Part einzeln zu Hause auf oder geht ihr wirklich ins Studio? Ich meine, die Zeiten ändern sich ja auch vom Recording her. Wie macht ihr das oder wie habt ihr das bis jetzt so?
Ja, das hat sich immer weiter in die Richtung entwickelt, dass jeder sich zu Hause einfach aufnimmt. Jetzt gerade mit den Gastschlagzeugern war es so, die haben alle ihre Studio, sie haben alle sich halt daheim so eingerichtet, dass sie alles, ihr abgemiktes Drumset schon drin haben, akustisch optimiert. Die schicken wir dann einfach die Tracks zu und machen das bei sich zu Hause. Und genauso mache ich das auch. Was ich dann noch vielleicht mache, ist, dass ich, bei uns hat das ja der Viktor Bullock gemacht, der Producer in dem Fall, der hat auch kein eigenes richtiges Studio, der macht das halt bei sich zu Hause, der hat einen Aufnahmeraum, in dem wir zum Beispiel Gitarren gereamped haben oder sowas.
Ja, okay. Mhm.
Oder indem wir mal ein Saxophon, wir haben ein Saxophon-Solo haben wir aufgenommen. Das war der einzige wirkliche Termin, wo einer der Musiker mal so zu uns gekommen ist. Ansonsten hat jeder bei sich daheim halt was aufgenommen und mir dann die Tracks geliefert. Was jetzt brandneu ist, ist, es soll eine Zusammenarbeit geben von Panzerballett mit der NDR Big Band.
Ach, und, das ist ja geil.
Genau. Und da soll Virgil Donati Schlagzeug spielen.
Ach, krass.
Das ist jetzt auch geil. Krass. Das ist jetzt der Plan. Also es wäre eigentlich schon im April gewesen, aber das wurde dann wegen Corona jetzt auf Herbst geschoben. Und es ist jetzt geplant, dass wir das machen im Herbst. Und da gibt es eben auch Aufnahmen. Und da wird es dann voraussichtlich so sein, dass sich die Rhythmusgruppe aufnimmt live irgendwie in einem Studio und die Bläser sich auch live bei sich aufnehmen. Das wird dann zusammengefügt, so eine Art Halb-Overdub-Sache. Also
geil.
Das ist auch wieder, finde ich auch sehr reizvoll, dann auch wieder doch mal wieder live was im Studio mal zu machen.
Genau.
Aber das haben wir schon lange nicht mehr gemacht. Das allererste Album war noch bei uns so. Das Debütalbum haben wir komplett live eingespielt. Mhm. Ja.
Genau. Das wäre jetzt nämlich meine nächste Frage so gewesen, ob das etwas wäre, was du in Zukunft gerne wieder machen möchtest, weil man kennt vielleicht den Unterschied, oder ich kenne das aus meinen Jazz-Fusion-Truppen, die ich so habe, wie schwer das auch ist, manche Dinge live einzuspielen oder auch wie schwer das auch für einen selber ist, weil man halt auch eher mal sagen muss, okay, das muss jetzt, das Solo, was ich improvisiert habe, ist jetzt auch mal gut. Zu Hause kannst du natürlich sagen, okay, ich nehme noch einen Take und noch einen Take und noch einen Take, aber wäre das so eine Herausforderung, weil auf der anderen Seite lebt dadurch ja auch dann wieder viel, wenn man live aufnimmt, weil die Interaktion mit den Musikern da ist. Wäre das was, was du gerne auch mal wieder mit Panzerballett machen würdest? So auch mit der festen Besetzung, was für die Zukunft? Oder bist du mit dem, für dein Arrangement auch mit dem soweit schon sehr zufrieden, wie ihr das derzeit macht?
Da, ich bin eigentlich prinzipiell sehr zufrieden. Also ich will eigentlich höher, schneller, weiter. Ja, das, es muss immer krasser werden.
Und dann, das ist genau meine Einstellung. Ja. Ah, und, genau, endlich mal jemand, der es sagt. More is more.
Und das ist dann more einfach, ist da muss man halt ganz ehrlich sein und dann sagen, okay, das ist halt dann erstmal natürlich noch viel schwieriger, weil wenn es so schwer ist, dass es maximal schwer ist, dann also da, maximal hoch, schnell und weit ist, dann wird es das dann besser, wenn man es im Overdub macht, für uns eigentlich so. Also der Aspekt, obwohl natürlich dann wieder was verloren geht, aber so diese interaktive, aber dafür sind ja die Konzerte da. Weil eigentlich muss ich dazu sagen, dass der Grund, warum ich das alles mache, sind gar nicht irgendwie, ich will nicht jetzt irgendwie Alben machen, das geht nicht mehr nicht ums Alben machen, sondern mir geht es einfach nur darum, live zu spielen. Also ich will live geile Musik machen. Ja. Und das ist, und dafür ist es halt nun mal so, dass man Material braucht in aufgenommener Form. Ein Album, gut, heutzutage der Trend geht ja eigentlich weg von Alben, sondern man, also man muss jetzt immer wieder Songs Singles, am laufenden Band Pace rausbringen. Aber wir bleiben vorerst beim Albumkonzept und sorry, jetzt habe ich den Faden verloren.
das Live-Aufnehmen.
Achso, genau, mir geht es darum, live zu spielen und das umzusetzen und dazu kommt die auf, dafür brauche ich die Aufnahme. Und ja. Deswegen, aber die Aufnahme ist dann, möchte ich natürlich trotzdem so perfekt wie irgendwie möglich machen. Und also entweder man nimmt den ganz harten Weg und macht es halt so Overdub-mäßig wie möglich mit der Möglichkeit, was zu editieren und so weiter. Oder man macht es gleich live, aber dann kann man genauso gut auch gleich eigentlich ein Live-Konzert
machen. Ja. Ja. Ja, ja, stimmt. Das stimmt auch wieder.
Und dafür möchte man dann, aber da braucht man halt dann Glück oder man braucht eigentlich dann so eine Tour, ja, weil erst bei einer Tour hat man die Chance,
eingespielt,
so ein Programm so richtig, richtig gut irgendwie hinzukriegen. Sonst also nur so für, wenn so ein, zwei, drei Gigs, würde ich nie einen Live-Mitschnitt machen wollen. Aber da, dann ist so nach 10, 20 Shows, da wird es erst richtig interessant. Da sind dann auch die Soli und so, dass man endlich mal frei wird, dass man so wegkommt von seinem Griffbrett und spiele ich richtig, sondern einfach nur mal so nach vorne und in die Leute reinspielt und irgendwie mal seine Außenwelt auch wahrnimmt schon paar Takte voraus hört alles und sich freut schon auf den nächsten Part und so in weiteren Zusammenhängen das Ganze hört, in weitere Bögen spannen kann. Also das ist, dann wird es erst interessant, aber das geht wirklich nur bei einer Tour, also absolut, die am Stück ist.
Absolut. Aber jetzt ist ja eure Musik dennoch sehr, sehr komplex. Wie macht ihr das denn mit Proben zum Beispiel? Gibt es da Methoden, wo du gemerkt hast für dich, die zum Beispiel jetzt gut funktionieren, um so komplexe Musik gut zu üben? Oder macht ihr das wirklich proberaummäßig, okay, wir legen los und gucken, was läuft, was nicht läuft? Oder hast du wirklich Methoden, wie du so an eine Probe rangehst? Gibt es da, oder,
ja. Ja, also zunächst mal muss erstmal die Probe halt, weil auch wegen der geografischen Verteilung, also kann das nicht so irgendwie einmal die Woche im Proberaum und danach noch ein paar Bier trinken. das kann man auch ohne Probe. man trifft sich einfach ein paar Tage, jetzt in dem Fall ist es, also oder die letzten Alben waren es eigentlich immer, die letzten Touren so, dass man sich nur für ein paar Tage trifft und jeder bereitet sich zu Hause halt vor, weil es gibt ja zu allem schon eine Vorlage, Playbacks und so weiter und jeder kann seinen Part dann eigentlich schon spielen und dann geht es in der Probe nur noch darum, quasi seinen Part nicht zu dem perfekten Playback zu spielen, sondern zu dem bisschen noch wackeligen anderen Musikern. und jeder hat so einen kleinen Fehler und man selber auch noch und man beeinflusst natürlich auch, was die anderen, man hat selber hat auch einen kleinen Fehler, es ist ein sozusagen mehrdimensionales Gebilde, was sich gegenseitig beeinflusst und ein so ein, ja, noch ein bisschen schwammig ist oder du musst halt die fünf Bauteile, die in sich komplex sind, noch miteinander verschrauben und dafür sind ja diese Proben da. Da gehen wir dann, da gibt's dann schwere Parts, wo jetzt zum Beispiel die einfach schwer kollektiv auszuführen sind, da müssen wir dann im Kreis einfach üben. Wir müssen erstmal langsam das Ganze auf 70% zum Beispiel erstmal üben und dann krass, oder ja. Was im Kreis so auf 70% üben und das Tempo vielleicht langsam steigern und so wie man das halt zu Hause eigentlich auch macht, nur den gleichen Prozess dann nochmal kollektiv einfach zu machen, dass halt die Übergänge sauber sind. Also manches ist halt noch, es sieht man erst nur während des Probes, bestimmte Teile sind halt besonders schwierig, vornehmlich auch diese Endgegner bei diesen Songs, die haben ja immer so besonders schwere letzte Parts und so. Ja, und die müssen wir halt dann einfach gesondert üben und dann natürlich nochmal das ganze Ding, den ganzen Song oder auch das Set einmal durch irgendwie. Ja, das ist dann so dieser Probenprozess. Also, aber eigentlich so, dass man da noch viel jammt oder so, kommt dann eigentlich nicht mehr vor.
Wollte ich gerade sagen, hab gar keine Energie mehr wahrscheinlich, ne?
Nee, das ist dann irgendwie so eine Orchesterprobe einfach. Man geht spielt das Programm durch und dann sagt der Dirigent, ja, gehen Sie bitte nochmal zu Takt 134. Das Einzige, was bei mir nicht ist, ich sag du und nicht sie, aber ansonsten ist es genauso.
Klingt wie ein Traum. Es klingt so, wie Proben für mich sein sollten.
Also kein Alkohol
strukturiert, organisiert, motiviert. Das ist genau, so sollte eine Probe sein. Das klingt schön. Ja, sehr schön. Und live gibt es dann auch, das natürlich bald zu hören. Wo kann man sich die Infos nochmal anschauen? Gibt es Internetseite, Panzerballett wahrscheinlich? Und auf Facebook, so seid ihr wahrscheinlich auch vertreten.
Ganz genau, panzerballett.de. Da gibt es eine relativ neue Seite, die schön designt ist und wo alle Tourtermine mit Ticketlinks auch drin stehen, auch alle CDs, das ganze Merchandise kann man da sich easy holen und ansonsten genau, Facebook natürlich, klar.
Sehr schön.
Instagram haben wir sogar auch, ja.
Sehr gut.
Super, ja, wir haben dich gerade eben schon markiert, genau. In unserer Story von Let's Talk Guitar.
Perfekt.
Gut, ja, denn wir haben die 1-Stunde-Marke auch schon erreicht. Wir haben viel, viel heute erfahren, viel, viel interessante Dinge über das Leben in Panzerballett und das Leben des Jan Zerfelds mit seinem Panzerballett. Und genau, ich empfehle jedem, sich da mal reinzuschnuppern im Panzerballett von unseren Zuhörern und gebt die euch Zeit, hört sowas öfters und mehrmals. Es lohnt sich generell bei komplexer Musik, sei es Panzerballett oder Alan Holdsworth oder Planet X, nicht beim ersten Mal hören direkt werten, sondern hört es mehrmals und entdeckt die wunderbare Welt von solch einer Musikrichtung. Genau, und besucht Panzerballett live, holt euch das neueste Album Planet Z und genau, ich würde sagen, danke, vielen herzlichen Dank, Jan, für dieses tolle, informative Gespräch.
Ja, vielen Dank.
Dass du hier mit bei uns dabei warst.
Sehr gerne und danke an euch für diese, die Fragen, die ja man nicht, jeder stellt ja immer ein bisschen andere Fragen und so, aber bei euch war es sehr angenehm.
Oh, das freut uns natürlich auch zu hören. Und dann würden wir sagen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen, sehen wir uns hoffentlich in der nächsten Episode wieder von Let's Talk Guitar. Bis dahin, schönes Üben und auf Wiederhören.
Auf Wiederhören.
Auf Wiederhören.
Ja, verehrte Let's Talk Guitar Hörer, das war's mit der heutigen Episode. Wir danken euch fürs Zuhören und falls ihr noch Interesse habt auf mehr Material, dem Lick der Woche oder weitere Bonusfolgen oder sonstige schöne Sachen, die wir für euch vorbereitet haben, meldet euch bei Patreon an, unterstützt uns, das würde uns sehr helfen und uns sehr freuen. Und ich würde sagen, das war's für heute und seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Bis dann, tschüss.